Hallo, ich begrüße alle zum Arteschock-Podcast, dem 5. Arteschock-Podcast von den Filmfestspielen von Venedig. Genau gesagt spreche ich den am Sonntagabend ein, wo ich gerade schon wieder zu Hause in Berlin bin. Mein Name ist Rüdiger Suchsland und ich wollte jetzt nochmal über die Preisverleihung sprechen. Die Preise sind ja gemeldet worden. Den Hauptpreis hat der Film Nomadenland aus den USA bekommen. Er stammt von einer in den USA lebenden chinesischstämmigen Britin. Sie heißt Chloe Zhao. Sie mag offensichtlich Amerika. Gleichzeitig kritisiert sie Amerika in diesem Film, zumindest an der Oberfläche. Sie zeigt Menschen, für die sich der amerikanische Traum nicht erfüllt hat. Die meisten von ihnen haben kein Heim, deswegen leben sie nomadenhaft auf Trailerparks, also in Vans, in denen sie auch wohnen, oder in Wohnwagen. Und die meisten Menschen, die man in diesem Film sieht, die heißen so und die leben genauso, wie man sie in diesem Film sieht. Es gibt eine eindeutige Schauspielerin, das ist Frances McDormand, die allerdings auch nicht so viel spielt, zumindest nicht das macht, was man erwartet von einem amerikanischen Filmstar, sondern in einem ganz bestimmten Sinn tut sie ganz viel, macht ganz viel. Das ist eine Frau, die ihre Arbeit verloren hat. Am Anfang sieht man, wie sie ihre Garage ausräumt, wie sie das Zeug, was sie in ihren Wagen hineinkriegt, zusammenpackt und den Rest verschenkt oder einfach liegen lässt, wie sie weint, wie sie dann bei Amazon eine Weile arbeitet und dann alle möglichen anderen Jobs hat, ziemlich schlechte Jobs, Toilettenputzen ist dabei, in einem Fastfood-Restaurant arbeiten ist dabei und so weiter und so fort. Der Film bietet kaum Handlung, scheint mir, kaum Dramaturgie. Er bildet eher wie ein Dokumentarfilm den stupiden Arbeitsalltag dieser Frau ab. Und natürlich geht es um Mitleid, natürlich geht es um Solidarität. Das ist auch eine Haltung, die ich gar nicht in Frage stellen möchte. Ich bin mir nur nicht sicher, wo das eigentlich hinführt, wenn man einen Spielfilm in dieser Art darüber macht, der dann doch kein Spielfilm ist, sondern ein Dokumentarfilm, der dann aber wieder doch kein Dokumentarfilm ist, sondern ein Spielfilm. Also diese Mischform, wozu sie ganz genau führt und was der Film uns eigentlich sagt und sagen will, das habe ich zumindest nicht verstanden, um es mal so auszudrücken. Es mag ja an mir liegen, dass mir dann auch die Empathie fehlt für diese Figur. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch die Aufgabe eines Films, Empathie für Figuren herzustellen. Man kann sich nicht immer rausreden und sagen, das Publikum hat immer recht. Wenn das Publikum recht hat, dann sind auch diejenigen Filmkritiker, und es gibt schon einige und Gäste in Venedig, die diesen Film nicht gut fanden oder allemal nicht preiswürdig, ja auch ein Teil des Publikums. Ich finde, dass die Filmemacherin viel zu einfache Lösungen bietet und dass sie, vielleicht ohne es zu merken, wahrscheinlich nicht absichtlich, eigentlich auch einen ziemlich neoliberalen Film gemacht hat. Denn sie zeigt eine Figur, die nicht rebelliert. Sie zeigt eine Figur, die eigentlich alles das tut, was das Effizienzregime der Wirtschaft und des Staats von ihr wollen. Sie arbeitet immer mehr, sie macht sich klein, sie rackert und tut. Und ihr wird trotzdem nicht gedankt. Und die Moral von der Geschichte ist in gewissem Sinne, dass Geld böse ist, dass die Macht böse ist. Und das scheint mir vielleicht nicht falsch zu sein, aber doch viel zu einfach. Denn natürlich kommt es nicht so sehr darauf an, zu sagen, dass Geld böse ist. Vielleicht ist es eher diese Arbeitsmoral böse. Der Wunsch der Menschen, alles gut machen zu wollen, sich selber ausbeuten zu wollen, das hat mit Geld natürlich was zu tun. Aber wenn das Geld anders verteilt wäre, wenn die Macht anders verteilt wäre, dann wären auch Geld und Macht gar nicht so böse. Es geht also, glaube ich, eigentlich um was anderes. Und dieser Film bietet sehr einfache Lösungen. Mir scheint, dass die Aufgabe von gutem Kino die ist, die Welt komplizierter zu machen und nicht einfach zu machen. Und das kann man übrigens auch mit Komödien, mit Unterhaltungsfilmen. Das muss nicht ein intellektueller Film sein, das muss kein Kunstfilm sein. Was das hier eigentlich ist, dieser Film Nomadsland, das ist mir nicht ganz klar. Wie gesagt, eine Mischform aus Dokumentar und Spielfilm, mehr auf der Spielfilmseite und sicherlich eindeutig als Spielfilm beabsichtigt. Aber es ist eben eine Schauspielerin, die mit Laien spielt. ich kann mit dem nichts anfangen und ich bin, das merkt man vielleicht auch jetzt, ein bisschen ratlos, wenn ich auch nur über diesen Film ein paar Minuten reden muss. Der lässt mich eher achselzuckend zurück. Was mich daran ärgert und das, was vielleicht der interessante Aspekt dieser Auszeichnung des Goldenen Löwen, nämlich für Nomadsland ist, dass dieser Preis natürlich etwas sagt. Mich ärgert, dass er den Preis bekommen hat und mich ärgert auch das, was da gewissermaßen die Konsequenz ist, wenn man diesen Preis zu Ende denkt. Denn alle anderen Preise in Venedig gingen an Filme, die klare Spielfilme sind und die sehr eindeutig auch Geschichten erzählen und die teilweise auch versuchen, Geschichten aus unserer Zeit zu erzählen. Nicht in allen Fällen. Auszeichnungen haben bekommen, zum Beispiel der Film von Andrei Konchalowski, der russische Film, über den wir bei einem dieser Podcasts schon gesprochen haben, und der japanische Film Wife of a Spy von Kyoshi Kurosawa. Das waren meiner Meinung nach verdiente Preise, aber es sind eben beides historische Filme. Der zweitwichtigste Preis allerdings, der ging an einen Film, über den wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben. Das ist nämlich Michel Francos Film Nuevo Orden, Neue Ordnung. Und das ist ein Film, der eine Dystopie bildet und der aus der Gegenwart, in der Gegenwart angesiedelt ist, sogar in einer nahen Zukunft vielleicht auch. Es ist ein politischer Paranoia-Thriller und ein Film, der die Dinge kompliziert macht, der dabei hoch unterhaltsam ist, falls man überhaupt Sinn für sowas hat. Es gibt sicher Leute, die sagen, das schaue ich mir nicht an, weil da gibt es gewissermaßen das Szenario, was es in Funny Games gibt, dass zwei Eindringlinge ein bürgerliches Heim zerstören und sehr brutal sind und die Bewohner dieses Heims umbringen. Das gibt es da in der Form, dass es 20, 30 Eindringlinge sind und dass sich das Dienstpersonal mit den Eindringlingen solidarisiert und dass es eigentlich so ein Aufstand in der ganzen Gesellschaft ist. Allerdings wird das Ganze dann schnell viel komplizierter und auch viel deutlicher angesiedelt in der Gesellschaft. Nicht nur der mexikanischen scheint mir, als etwa bei Michael Haneke's Funny Games. Michael Haneke hat einen Film gemacht, der sehr abstrakt ist, wo eigentlich diese beiden Eindringlinge, diese Intruder aus dem Nichts kommen. Bei Michel Franco ist schon klar, dass sie aus dem Heute kommen und aus der Gesellschaft kommen. Das sind keine Aliens, das sind auch keine Metaphern. Und man denkt am Anfang, das ist natürlich ein proletarischer Aufstand, ein Aufstand der Armen gegen die Reichen. Es wird aber, wenn man diesen Film sieht, mehr und mehr nahegelegt, dass es auch sein könnte, dass hinter all dem ein großer Plot eigentlich liegt und dass das eigentlich eine Aktion ist, mit der die Reichen oder sagen wir die Machthaber, nämlich Polizei, Politik und Militär, auch die eigenen Anhänger auf Linie bringen wollen, Unsicherheit säen wollen. Und ich habe gestern, am letzten Tag, mir den Film noch ein zweites Mal angeschaut, weil er mir am Tag davor noch gut genug gefallen hat und mich so fasziniert hat und wer weiß, wann man den wiedersehen kann. Ich habe ihn mir ein zweites Mal angeschaut und das war dann schon sehr nützlich, weil er hat mir genauso gut gefallen. Und ich habe aber beim zweiten Mal doch einiges noch mehr gesehen, weil ich gewissermaßen auch wusste, worauf ich achten musste und weil ich mich ein bisschen weniger darauf konzentriert habe, nur die Handlung zu verstehen, ein bisschen mehr in den Bildern ruhen konnte. Weil ich den eben auch noch sehr gut im Gedächtnis hatte, ging das. Und man guckt dann manchmal nicht auf die Mitte des Films oder auf die Figuren, die gerade reden und die sich bewegen, sondern man guckt mal auf die Seite. Oder man bemerkt kleine Dialoge, die man ein bisschen überhört beim ersten Mal, weil man dann mit den Gedanken noch woanders ist oder dem nachhängt, was gerade eben war. Und so ging es mir, dass ich dann doch zum Beispiel bemerkt habe, wie diese Zeichen ziemlich früh schon gesetzt sind, dass es sich auch um einen Plot der Eliten untereinander handeln könnte. Insofern scheint mir das schon deswegen, weil er viel komplizierter ist und weil er nicht erzählt von Menschen, mit denen eigentlich jeder Zuschauer, der halbwegs ein Gewissen hat, Mitleid haben muss, sondern weil er erzählt von Menschen, die unangenehm sind, die wir aber auch alle kennen. Von Menschen, mit denen man kein Mitleid hat, vielleicht, wenn sie über den Haufen geschossen werden, weil man denkt, die könnten das ja auch ein bisschen verdienen, mit denen man aber dann vielleicht doch Mitleid haben sollte, wenn man mal einen Moment innehält und sich überlegt, was da eigentlich passiert. Und schon wird man als Zuschauer in eine Position gebracht, dass man mit Menschen Mitleid hat oder nicht hat oder überlegt, ob man es haben sollte, die einem unsympathisch sind. Das ist, glaube ich, die sowohl moralisch wie ästhetisch wie politisch kompliziertere Operation. Und schon deswegen ist es ein besserer und interessanterer Film. Michel Francos Nuevo Orden, Neue Ordnung aus Mexiko, der den zweitwichtigsten Preis bekommen hat, den sogenannten Großen Preis der Jury, und der, hoffe ich und ich nehme es doch an, nach Deutschland kommen wird. Irgendwann. Ja, gehen wir nochmal zurück zu dem Hauptpreis. Oder nein, ja, wir sind eigentlich beim Hauptpreis, weil ich habe jetzt Michel Franco genannt und auch Kurosawa und Kanchalowski vorher genannt, weil das alles drei Filme sind, genauso wie die Filme, für die die Schauspielpreise vergeben wurden. Das sind alles drei oder sechs Filme, die einen Stilwillen haben, die eine klare ästhetische Handschrift und Haltung haben. Und der Film, der den Hauptpreis gewonnen hat, hat aus meiner Sicht nur die klare Haltung, keine Haltung haben zu wollen, keine ästhetische jedenfalls, sondern die Ästhetik komplett der Moral unterzuordnen. Es ist auch ein moralisierender Film. Und ich glaube, dass dieser Preis als Hauptpreis, als Goldener Löwe, deswegen besonders problematisch ist, weil er alles das negiert, was eigentlich die Aussage der anderen Preise ist, nämlich die, dass es nicht nur um Inhalte geht, sondern dass es auch um Form gehen muss. Ich hoffe, ich bin auch sicher, dass zumindest einige Kollegen, die das jetzt hören, mir in Zukunft oder auch schon bald mal erklären können und werden, wo eigentlich die Form ist in diesem Film Nomadsland und was daran gut ist. Ich habe es bisher noch nicht gehört. Heute war ich auf dem Boot zum Flughafen. In Venedig fährt man ja mit dem Boot zum Flughafen. Und da waren auch ratlose Kollegen, mehrere, aus verschiedenen Ländern, die mich gefragt haben, findest du eigentlich diesen Hauptpreis gut? Hast du verstanden, warum der den Hauptpreis bekommen hat? Die Ratlosigkeit war allgemein. Wenn wir jetzt aber nochmal darauf schauen, was in der Vergangenheit in Venedig eigentlich der Fall war, wer in der Vergangenheit alles so Preise bekommen hat, dann stellt sich noch eine andere Frage. Wenn wir nämlich zurückblicken, ich nehme jetzt nur mal den Wikipedia-Artikel über den Goldenen Löwen, dass in Venedig so Filme wie Rashomon von Akira Kurosawa, Das Wort von Karl Theodor Dreyer, ein Rossellini-Film und ein Mario Monicelli-Film, ein Film von Alain René, nämlich letztes Jahr in Marienbad, Tarkowskis, Iwans Kindheit, Francesco Rosis, Hände über der Stadt, Michelangelo Antonionis, Die Rote Wüste, Luchino Viscontis, Sandra, Gillo Pontecorvos, Schlacht um Algier, Luis Buñuel, Belle du Jour, Alexander Kluge, Die Artisten in der Zirkuskuppel, einer nach dem anderen. Ich habe jetzt keinen einzigen rausgelassen, sondern nur mal die Preise der 60er Jahre verlesen. Oder dann, als Venedig hat ja ausgesetzt, als es dann wieder stattfand, ab 1980, dann Atlantic City von Louis Malle und Gloria von Cassavetes, Die bleierne Zeit von Trotter, Der Stand der Dinge von Wenders, Godards Vorname Carmen. Dann ging das so weiter. Agnes Varda, Eric Romer, Louis Malle, man merkt schon, viele Franzosen. Und auch weitere interessante Leute. Zhang Yimou hat zweimal den Preis bekommen. Robert Altman für Shortcuts, Kieslowski für Drei Farben Blau. Das sind alles so Namen. Ich könnte jetzt noch weitere vorlesen. Und das geht ungefähr bis zum Jahr 2000, 2001 so. Genau in dem Jahr 2001, als ich zum ersten Mal da war, da würde ich sagen, da ist so ein gewisser Bruch, da hört das dann irgendwie auf. Es gibt dann schon immer noch mal ganz gute Filme, die den Preis gewinnen, aber selbst bei allem Respekt für Ang Lee's zwei Goldene Löwen, Brokeback Mountain und Gefahr und Begierde heißt er auf Deutsch, oder bei auch Respekt natürlich für Svaginsev, Die Rückkehr, muss man dann doch sagen, dass es doch schon einige Preise gibt, die damit einfach nicht mithalten können und zunehmend immer mehr. Lebanon von Samuel Maoz zum Beispiel in einem Jahr, als auch Lourdes von Jessica Hausner lief, der tausendmal bessere Film. Oder White Material von Claire Denis, auch der tausendmal bessere Film. Und dann später auch kein so richtig guter Film, Kim Ki-duk's Pietà, auch Gianfrancos Rosi, Sacro Gra, ich weiß nicht so genau, ob das alles so Filme sind, die man wirklich auszeichnen muss. Es wurde dann kurz mal besser, scheint mir, Shape of Water von Del Toro vor 4 Jahren und vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war Shape of Water, vor 2 Jahren Roma von Alfonso Cuarón. Über Joker reden wir jetzt mal nicht, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Aber ich glaube schlicht und einfach, dass Nomadland dann nicht mal ansatzweise mithalten kann. Und dass man über diesen Film einfach Achselzucken hinweggehen wird. Das wird ein Film sein, der für die Filmgeschichte nicht relevant ist, der die Zuschauer nicht interessiert, in denen auch keiner reingeht und der deswegen auch dem Kino leider Gottes überhaupt nichts bringt. Ich habe gestern ja schon gesagt, in dem anderen Podcast, man soll die Preise nicht überschätzen. Das gilt jetzt natürlich auch, jetzt erst recht eigentlich. Insofern kann man sich schon freuen über die anderen Filme, die hier in Venedig durchaus gelaufen sind. Filme, die irritieren und die auf die eine oder andere Weise auch unter Umständen schwierig sind, aber trotzdem doch einen größeren Teil der potenziellen Zuschauer ansprechen. Man kann also hoffen, dass außer Michel Franco, wo ich mir relativ sicher bin, auch die Filme von Kurosawa und von Konchalowski ins Kino kommen. Und auch der Film, der ja mein Lieblingsfilm war und leider gar nichts bekommen hat von den offiziellen Preisen, der hat einen Queer Lion immerhin bekommen, das ist The World to Come von Mona Fassfold. Das ist ein Film, der hoffentlich auch seinen Weg machen wird und bei uns nach Deutschland kommen wird. Ich glaube, dass man also insofern schon einen guten Wettbewerb gesehen hat. Abgesehen davon kann man natürlich sagen, die größte oder die wichtigste Botschaft dieses Filmfestivals von Venedig, des 77. insgesamt, ist, dass es überhaupt stattfand. Die wichtigste Botschaft ist, dass Kino ins Kino gehört, dass Filme auf der großen Leinwand besser und intensiver wirken als auf dem kleinen Bildschirm, dass Serien nicht so gut sind wie lange Spielfilme und dass das alles so funktionieren kann, dass ein Filmfestival nicht zum Hotspot wird. Die Sicherheitsmaßnahmen waren nicht übertrieben. Die waren auch mit einer italienischen Nonchalance und Lässigkeit gehandhabt, mit Pragmatismus, der mir sehr imponiert hat. Ich glaube, dass die Italiener hier international sehr viel gewonnen haben, an Ansehen. Und die Filme, auch in den Nebenreihen, waren stark. Wir werden auf Artischock in den nächsten Tagen noch ein bisschen bis zum Mittwoch einschließlich, Mittwochabend, wenn unser Magazin wieder regulär sein wöchentliches Update erlebt. Bis dahin werden wir noch aus Venedig berichten. Es wird jeden Tag eine Folge des Blogs geben und dann geht es eigentlich nahtlos weiter ab dem Donnerstag dann nochmal für 12, 13 Tage über San Sebastian, wo es auch ein Festival geben wird, was vor Ort stattfindet, ähnlich mit Corona-Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen. Trotzdem möchte ich noch einen Gedanken euch mit auf den Weg geben, der was mit dem Kino zu tun hat, denn so gut ich die Filme auch fand, sehr unterschiedlich, auch Unterhaltungsfilme, auch so schrille B-Movies. Ich werde noch über das eine oder andere schreiben, zum Beispiel über diesen Film Run, Hide, Seek. Das war so ein klassischer B-Movie, ein High School-Shooting. Vier Leute wollen Schüler töten und es gibt eine Schülerin, die mit Waffen umgehen kann und die dagegen hält. Und sie ist dann das Final Girl. Das ist natürlich wahrscheinlich für einige derjenigen, die jetzt zuhören, dann schon ein Grund abzuschalten. Solche Filme will sich nicht jeder angucken. Aber glaubt es mir, wenn man über eine Woche lang ins Festival geht und dann abends um 22.30 Uhr auch noch gerne ins Kino geht, nachdem man schon 4 oder 5 Filme gesehen hat, dann wird man mit einem Film aus einem fernen Land, aus dem man immer schon mal mehr erfahren wollte, bei dem zwei Fischer den Fluss angucken, während sie ihre Angel in den Fluss werfen, dann wird man bei so einem Film einschlafen. Bei diesem amerikanischen Film, Run, Hide and Seek, schläft man nicht ein. Und insofern ist das genau der richtige Film, den man dann gucken kann. Und das ist ein Film, der es dem Zuschauer leicht, wahrscheinlich viel zu leicht macht. Und der wahrscheinlich eine Moral hat, die ganz unmöglich ist, wenn man darüber nachdenkt. Der lässt einem allerdings wenig Zeit, darüber nachzudenken. Dann merkt man, dass so ein Film auch unbedingt seine Berechtigung hat und dass das Kino eben alles ist. Dass es nicht nur Kunst ist, nicht nur Intellektualität, aber auch nicht nur schlichtes Gefühl, nicht nur emotionale politische Botschaften, nicht nur die Frage, ob die Hauptfigur eine erfüllte Liebe erlebt oder den Partner, der weggelaufen ist, wiederfindet. Alles das hat seine Berechtigung, aber viele andere Sachen haben auch die Berechtigung. Zum Beispiel dann eben die Frage, ob so ein durchschnittliches amerikanisches Mädchen in einer Schule überlebt, die von bösen Jungs überfallen wird. Und alles das haben wir gesehen. Eine Sache haben wir eigentlich nicht gesehen, zumindest ist mir auch nach längerem Nachdenken nichts eingefallen dazu. Was tatsächlich fehlt in Venedig, das sind die Komödien. Es gab wenig zu lachen und man sollte sich die Frage stellen, warum das so ist. Wo man doch auch sagt, dass schwierige Zeiten eher ein Grund sind zu lachen und eher ein Anlass sind, Komödien zu machen. Man kann sich also fragen, warum das dann doch nicht passiert. Haben da die Leute zu viel Angst davor, sich in die Nesseln zu setzen, in irgendwelche Fettnäpfchen zu tappen, wenn sie Witze machen, dass die dann als politisch inkorrekt entlarvt werden oder dass man da irgendwelche Gruppen beleidigt, denn es gibt kaum Komödien, wo nicht irgendjemand beleidigt ist. Haben vielleicht manche Leute ein bisschen Angst. Das ist mal so eine erste, nur so aus der Luft gegriffene These, woran das liegen könnte. Ansonsten frage ich mich, warum gibt es keine Komödien im Kino? Wenn es dann nochmal Komödien gibt, dann sind das Komödien, die nur für den einheimischen Markt sind, wo man sich nicht so sicher ist, ob das überhaupt Komödien genannt werden sollte und das nicht eher Klamotten sind oder sowas ähnliches. Also ich denke jetzt an Filme wie Fuck You Goethe natürlich zum Beispiel, die dann manchen Leuten Spaß machen, den ich ihnen auch nicht nehmen möchte. Aber die laufen halt nicht in Venedig und zwar deswegen, weil international das sowieso keiner versteht. Und ähnlich ist es ja auch so, es gibt auch kein französisches Fuck you Goethe oder amerikanisches, was dann in Venedig läuft. Mir scheint aber, solche Filme müssten in Venedig auch laufen. Und vergessen wir nicht, dass es ja auch mal in Venedig für große Komödianten zum Beispiel für Chaplin, zum Beispiel für Dino Risi, zum Beispiel für Jacques Tati natürlich einen Ort auf dem Festival gab. Mir scheint, dass weniger Komödien gemacht werden. Und weil wir ja auch lachen wollen im Kino und gemeinsam auch im Leben, auch über uns selber lachen, darum sollten wir mal darüber nachdenken, woran das liegt und ob man nicht wieder Komödien machen kann. Dies also als eine Denksportaufgabe für die nächsten Tage. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback auf diesen Podcast per E-Mail an Arteschock. Ich freue mich über weitere Lektüre des Festivalblogs. Und in ein paar Tagen geht es weiter, dann aus dem baskischen San Sebastian. Tschüss.